Ja, ich freue mich, dass heute Paul und Miriam Wright wieder mal bei uns sind. Das ist, denke ich, so ein bisschen wie Heimkommen für euch. Also für uns jedenfalls ist es schön, dass ihr wieder da seid und dass wir jetzt heute die Predigt miteinander erleben dürfen. Ich möchte euch noch einen Text vorlesen, über das Paul heute predigen wird. Ein ganz spannendes Thema. Und zwar steht der Predigttext in 1. Petrus 2 und da die Verse 1 bis 5. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 5 und ich lese es aus der Neues Leben Übersetzung. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Lieber Paul, ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich auf deine Predigt.
Darf ich das Bild nochmals an der Leinwand haben? Lade euch ein, ich möchte eine Frage zu diesem Text stellen. 1. Petrus 2, 1 bis 5, es sind mindestens zwei Aufrufe in dieser Stelle. Wenn du deine Bibel vor dir hast, lade ich dich ein, diese Stelle nochmals aufzuschlagen. 1. Petrus 2, 1 bis 5. Ich möchte vorschlagen, dass der erste Aufruf in Vers 1 der Aufruf zu Christusähnlichkeit ist. Wie heißt es? Legt alle Bosheit, allen Trug, Heuchelei, Neid, übles Nachreden ab. War Christus böse? War ein Betrüger? War heuchlerisch? Nein. Der Aufruf, diese Eigenschaften abzulegen, ist der Aufruf, Christus ähnlicher zu werden. Und der zweite Aufruf in diesem Text ist in Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Um ein Haus mit Steinen zu bauen, müssen die Steine eng aneinander gereiht werden. Sie müssen miteinander verbunden sein. Was ist dann der zweite Aufruf in diesem Text? Der zweite Aufruf ist deswegen, baut seine Gemeinde auf. Christus ähnlicher zu werden ist der erste Aufruf. Baut seine Gemeinde ist der zweite Aufruf in diesem Abschnitt im 1. Petrus Kapitel 2. Wir kommen auf 1. Petrus zurück. Aber wir fangen mit dem Titel der Predigt an. Der Titel der Predigt heißt Parallele und das ist die erste von zwei Predigten. Die zweite Predigt wird Mitte November sein, wenn ich hier wieder hier sein darf. Parallele. Darf ich die Fernbedienung haben oder steuert ihr das von hinten? Wunderbar. Jedes Kind lernt sehr früh in der Schule, was das Wort Parallele bedeutet. Erkennt bald, dass was in der Geometrie Theorie ist, ist für die SBB wichtig in der Praxis. Darf ich das nächste Bild haben? Das funktioniert nicht. Zumindest nicht bei mir. Mache ich das richtig, Daniel? Es ist einfach.
Das große Weiße.
Okay.
Vorwärts, rückwärts, vorwärts.
Dann ist nicht die Technik schuld, sondern ich bin schuld. Parallelen. Was in der Geometrietheorie ist, ist für die SBB relativ wichtig, nicht wahr? Aber es gibt auch andere Parallelen, die wir kennen. In der Musik kennen wir zum Beispiel Paralleltonarten. Und wir kennen auch Parallelen in der Kunst. Meistens, wenn wir von solchen Parallelen reden, dann meinen wir nicht geometrische Parallelen, sondern wir sprechen von Ähnlichkeiten. Die Bibel kennt auch Parallelen. Wenn das Neue Testament sich bewusst auf alttestamentliche Vorbilder bezieht und das alttestamentliche Vorbild verwendet, um eine neutestamentliche Wahrheit zu beschreiben, dann sprechen wir von Typus und Antitypus. Streng genommen sind Typus und Antitypus nicht Parallelen, sondern Ähnlichkeiten. Aber egal wie wir sie nennen, sind Antitypus und Typus eine wichtige Methode, welche die Propheten benutzten, um uns Wahrheit zu lehren. Nun, wenn ich von Typus und Antitypus spreche, kommen euch Beispiele dafür in den Sinn. Gibt es einen Gegenstand oder eine Person oder ein Ereignis im Alten Testament, bei dem das Neue Testament ein Gegenstück dazu aufzeigt und eine größere Wahrheit daraus macht? Wenn euch dieses Beispiel in den Sinn kommt, dann liegt ihr richtig. Typus, das Opferlamm, Antitypus ist, was Johannes über Jesus sagte. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes war einer der ersten im Neuen Testament, der auf Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hinweist, aber er war längst nicht der Einzige. Andere Jünger haben dasselbe getan, unter Inspiration natürlich. Im Hebräerbrief finden wir zum Beispiel das himmlische Heiligtum als ein Gegenstück zum alttestamentlichen Tempel. Und in der Offenbarung ist das geistliche Babylon das Gegenstück zum neobabylonischen Reich des 6. und 7. Jahrhundert vor Christus. Auch Jesus hat die enge Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gezeigt. Und diese Methode der Bibelauslegung oder auf diese Methode der Bibelauslegung hingewiesen. Lade euch ein, eine überraschende Parallele, die Jesus benutzte, mit mir aufzuschlagen. Wir finden sie in Johannes 2 und in den Versen 19 bis 21. Johannes Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, diesen Vers mit mir aufzuschlagen. Jesus in dieser Geschichte hat gerade die Geldwechsler aus dem Tempel getrieben und seine Gegner fragen ihn, welches Recht er hatte, dies zu tun. In diesem Zusammenhang macht er diese erstaunliche Aussage. Er antwortete, sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Und hier kommt es. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Vordergründig ging es bei dieser Unterhaltung um das Abbrechen des Tempels. Aber Jesus deutete auf eine tiefere Wahrheit dahinter. Er zeigte, dass die Zerstörung des Tempels ein Bild für sein Tod war. Damit deutete er auf Typus und Antitypus. Der Tempel ist das alttestamentliche Typus und er, Jesus selbst, ist der Antitypus dazu. So, nicht nur Johannes der Täufer, nicht nur die Jünger, sondern auch Jesus hat dieses Prinzip der Bibelauslegung verwendet. Parallelen habe ich sie genannt. Typus und Antitypus ist das biblische Wort dafür. Das ist eine sehr interessante Theorie, aber es ist nicht nur interessant. Dieses Prinzip hilft uns, Irrtum zu vermeiden. Welcher Irrtum vermeiden wir, wenn wir dieses Prinzip verstehen? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich fand diese Geschichte vor einigen Jahren in einer renommierten englischen Zeitung, Daily Telegraph heißt es. Die Journalistin, die diesen Artikel schrieb, gab dem Artikel diesen Titel. Ich sah das neue Jerusalem in einem Schuppen in Texas. Sie schreibt, ich traf Bob Hopkins und seine Frau Judy Hopkins vor ein paar Jahren in Abilene in Texas. Sie deuteten stolz auf ein großes Burgmodell auf einem Tisch in ihrem Gartenschuppen. Toll, sagte ich. Was ist es? Die Hopkins, so schrieb diese Journalistin, schauten mich ungläubig an. Ja, es ist ein Plan für den neuen Tempel in Jerusalem, sagte Bob. Ja, der Tempel muss wieder aufgebaut werden, bevor Christus zur Erde kommen kann, sagte Judy und legte dabei einen schützenden Finger auf die winzige Plastikfigur von Jesus, die oben auf der Tempelzinne stand. Laut Familie Hopkins, schrieb diese Journalistin, spricht die Bibel klar über das, was auf uns zukommen wird. Zuerst kommt die Entrückung. Hat diese ein Pointer? Ist das? Ich sehe das nicht. Okay. Wir leben hier im Zeitalter der Gemeinde. Hier kommt die Entrückung laut der Israel-Theorie. Die Gläubigen werden in den Himmel entrückt, sie werden verschwinden, während Ungläubige und Sünder auf dieser Erde zurückbleiben. Left behind heißt das Schicksal der Ungläubigen auf Englisch. Dann findet die Trübsalzeit von 7 Jahren statt, die 7-jährige Herrschaft von Satan in seinem Hauptquartier im neu aufgebauten Tempel. Nach der 7-jährigen Trübsalzeit wird Jesus sichtbar für die Welt kommen und erst danach fängt das 1000-jährige Reich an, wo übrigens Löwen und Lamm zusammenweiden sollen. Diese Journalistin schrieb, dass es nicht nur die Familie Hopkins ist, welche den Wiederaufbau des Tempels und die damit verbundene Entrückung als eine rasch nahende Tatsache ansieht. Die meisten der 50 Millionen evangelikalen Amerikaner glauben das auch. Und jetzt kommt's. Der Sinn des Artikels. Sie senden Geldspenden nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen, weil sie entrückungsbereit sind. Sie warten sehnsüchtig darauf, dass der Tempel wieder aufgebaut wird und die Endzeit beginnt. So, der springende Punkt, den diese Journalistin machen wollte, war eben, Geld fließt nach dem Westen, nach Israel. Warum? Aufgrund von biblischen Überzeugungen. Sind nicht nur Amerikaner, die diese Theorie unterstützen und Geld nach Israel schicken. Zunehmend glauben freikirchliche Christen hier im deutschsprachigen Raum auch dran. Das Interessante ist, dass sie scheinbar sehr, sehr gute biblische Gründe dafür haben. Die Anhänger dieser Theorie greifen mehrheitlich auf die Anmerkungen in der Scofield-Bibel zurück. Hier finden wir mehrere Vorhersagen, die scheinbar die Entrückung, den Wiederaufbau des Tempels, die 1000 Jahre des Friedens unterstützen. Und eine der wichtigsten ist die Vorhersage in dem Buch Hesekiel. Ich möchte euch einladen, mit mir ein paar Minuten Zeit, das herrliche Gesicht vom neuen Tempel, das Gott Hesekiel gab, näher anzuschauen. Wir sind in den Kapiteln 40 bis 47 im alttestamentlichen Prophet Hesekiel. Hesekiel wurde interessanterweise wie Daniel etwa zur gleichen Zeit, ein paar Jahre danach, nach Babylon verschleppt und verbrachte viele Jahre in Babylon wie Daniel. In Babylon entdeckte er oder hörte er, dass König Nebukadnezar seine Heimatstadt Jerusalem völlig zerstört hatte, inklusive dem Tempel. Doch Gott gab Hesekiel Hoffnung. Schon etwa 4 Jahre vor der Tempelzerstörung gab Gott Hesekiel einen detaillierten Plan für einen neuen Tempel. Einen Tempel, der gebaut werden sollte, nachdem die Gefangenschaft der Juden in Babylon zu Ende kommen sollte. Der Tempel in diesem Gesicht war äußerst eindrücklich. Groß, hoch, imposant. Jede Außenmauer sollte etwa 300 Meter lang sein. Eine äußerst wichtige Eigenschaft von diesem Tempel war der Strom, der aus dem Tempel floss. Hesekiel 47, Vers 1. Er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. So beschrieb Hesekiel, was Gott ihm gezeigt hatte. Das Bild ist übrigens ein Modell von dem, was Hesekiel beschrieb. Nun, dieses Wasser ist deswegen eigenartig, weil es auf dem Tempelberg keine natürliche Wasserquelle gibt. Und eigenartig auch deswegen, weil dieses kleine Bächlein, das übrigens unten am Altar anfing, in den Jordan floss und immer größer werden sollte, bis das ganze Jordantal bewässert war und aus dem Toten Meer einen lebendigen Binnensee machen sollte. Hier ist, was Hesekiel schrieb. Hesekiel 47, die Verse 7 und 8. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, das ist der Engel, sein himmlischer Begleiter. Dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk oder in die östliche Gegend von Jerusalem, fließt in die Ebene hinab, gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Das Wasser soll nicht nur Leben in das trockene Palästina bringen, sondern auch Heilung für kranke Menschen in der Gegend zur Heilung dienen. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Somit sollte der segensbringende Strom nicht nur das Land fruchtbar machen, sondern auch einen heilenden Einfluss auf alle Menschen in der Gegend haben. Hesekiel muss sich gefreut haben, als er dieses Gesicht bekam, denn dieser detaillierte Plan für den Wiederaufbau des Tempels zeigte Gottes Absicht mit Israel nach der Rückkehr in ihr Heimatland. Aber dieser Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah, wurde nie gebaut. Die Juden blieben etwa 70 Jahre in Babylon. Sie kamen unter dem Perserkönig Kyros zurück. Sie durften ihr Land wieder in Besitz nehmen und Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Hatten mit ihren beschränkten Ressourcen nicht die Möglichkeit, das Prachtstück zu bauen, das Hesekiel vorhersagte. Im Gegenteil, als im Jahr 515 etwa der Tempel eingeweiht wurde, heißt es, viele von den Priestern, den Leviten, den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, und zwar mit lauter Stimme. Die Gesichter, über die Gesichter von diesen alten Priestern flossen die Tränen, denn der wiederaufgebaute Tempel besaß weder die Schönheit des Tempels Salomos, noch war es das Prachtstück, das Hesekiel in seiner Vision sah. Was passierte mit diesem Tempel, den nach der Rückkehr aus Babylon wieder aufgebaut wurde? Er diente den Juden etwa 500 Jahre lang als Anbetungs- und Opferstätte. Etwa 20 Jahre vor der Geburt Jesu fing König Herodes an, diesen eher bescheidenen Tempel komplett umzubauen. Die Renovation, die Herodes unternahm, machte den Tempel zu einem Prachtstück wieder, zu einem der schönsten Gebäude außerhalb von Rom in der damaligen Welt. Dies war der Tempel von Herodes, den Jesus kannte und aus dem er die Geldwechsel trieb. Aber trotz dieser Renovation war er nicht den Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer diesen Tempel zerstört. Und seither ist der Tempel nie wieder aufgebaut worden. Alles, was heute von dem damaligen Tempel übrig bleibt, ist die sogenannte Klagemauer, die man hier vorne im Bild sieht. Und auf dem damaligen Tempelberg steht heute links die Al-Aqsa-Moschee und rechts der Felsendom. Beide Bauwerke des Islam. Somit ist das Gesicht von Hesekiel nie in Erfüllung gegangen. Der Tempel von Hesekiel wurde nicht gebaut. Und der segensbringende Strom, der aus dem Altar hätte fließen sollen, ist nie Wirklichkeit geworden. Und deswegen sind viele Evangelikale, wie in dem Zeitungsartikel, den ich ursprünglich erwähnte, der festen Überzeugung, dass dieser Tempel noch gebaut werden muss. Und zwar ihrer Vorstellung nach soll er, nächstes Bild bitte, soll er gleich neben dem Felsendom stehen, auf dem ursprünglichen Tempelplatz. Nächstes Bild bitte. Darf ich bitten? Genau. Der Tempel soll gleich neben dem Tempeldom gebaut, Felsendom, stehen. Diese Überzeugung haben Evangelikale, und vielleicht kennt ihr, habt ihr Bekannte unter euch, die von dieser Theorie überzeugt sind. Diese Überzeugung haben sie, weil sie bibelgläubig sind. Die Prophetie von Hesekiel ist eine göttliche Vorhersage. Und Gottes Wort kann nicht gebrochen werden, wie wir in Römer 9 und Vers 6 lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. So verständlicherweise sagen viele aufrichtige, bibelgläubige Christen, der Tempel wird eines Tages wieder aufgebaut. Als Siebenten-Tags-Adventisten unterstützen wir diese Theorie nicht. Wir glauben nicht, dass der Tempel wieder aufgebaut werden muss. Wir glauben nicht, dass auch wenn der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, dass dies eine Erfüllung von alttestamentlichen Vorhersagen ist. Und die Frage ist, warum? Warum glauben wir, dass eine göttliche Vorhersage nicht in Erfüllung gehen wird? Ist es, weil Siebenten-Tags-Adventisten nicht mehr an das prophetische Wort glauben? Nein. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist von A bis Z. Ist es, weil Adventisten gewisse Teile der Bibel akzeptieren und andere ignorieren? Nein. Die Bibel ist Gottes Wort von A bis Z. So, wieso nehmen Siebenten-Tags-Adventisten einen anderen Standpunkt ein als viele andere aufrichtige, gläubige Christen? Der Grund ist eigentlich sehr einfach. Weil wir die Bibel auslegen, wie Jesus und seine Jünger es taten. Jesus und seine Jünger haben gezeigt, dass ein Antitypus größer ist als der Typus. Die Vorhersage des neuen Tempels im Buch Hesekiel haben einen Antitypus. Und der neutestamentliche Antitypus zum alttestamentlichen Tempel ist Jesus selbst. Der Tempel muss nicht wieder aufgebaut werden, weil Jesus unser Tempel ist. Lass mich das erklären. Zwei Fragen müssen wir immer stellen, wenn es um unerfüllte alttestamentliche Vorhersagen geht. Hängt die Erfüllung von Bedingungen ab? Und weist das Neue Testament auf einen Antitypus zu dieser alttestamentlichen Vorhersage oder nicht? Nun, die Antwort auf die erste Frage sollte für die meisten von uns klar sein. Alle Propheten im Alten Testament weisen darauf hin, dass Gottes Plan für Israel von Bedingungen abhing. Was sagte Jeremia, auch ein Zeitgenosse von Daniel und Ezekiel übrigens? Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von so einer Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, dass ich ihm zu tun gedachte. Jeremia 18, Vers 8. Welches Beispiel kommt euch dabei in den Sinn? Kommt, das ist sehr einfach. Ninive, Jona. Aber der Text geht weiter. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen, tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Wenn Gott redet, dann passiert nicht immer das, was er vorhersagte. Denn in gewissen Fällen hängt die Vorhersage von dem Gehorsam von Menschen ab. Von der Annahme oder der Ablehnung von seinem Wort. Anders gesagt, biblische Vorhersagen können an Bedingungen geknüpft sein. Und das ist das Erste, das wir berücksichtigen müssen, wenn es um alttestamentliche Vorhersagen geht. Die Erfüllung von diesen Vorhersagen hängt immer vom Glaubensgehorsam ab. Und leider, so bestätigte Jesus in dem Gleichnis von dem Weinberg, war Israel ungehorsam. Wir haben gesagt, wir stellen zwei Fragen, wenn es um unerfüllte Vorhersagen im Alten Testament geht. Die zweite Frage ist, weist das Neue Testament auf einen Antitypus hin oder nicht? Diese Frage ist auch nicht schwierig zu beantworten. Wenn wir unsere Bibelkonkordanz zur Hand nehmen und das Wort Tempel aufschlagen, dann finden wir etwas Faszinierendes. Wir finden immer wieder, dass das Neue Testament auf den alttestamentlichen Typ, auf den Tempel im Alten Testament als ein Typus hinweist. Der alttestamentliche Tempel ist ein Typus für das himmlische Heiligtum, zum Beispiel, finden wir im Hebräerbrief. Paulus bestätigt, dass der alttestamentliche Tempel auch ein Typus ist für unseren Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Aber nicht nur. Der Tempel ist laut den Worten Jesu auch ein Typus für Christus selbst. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Hast du noch das Bild von dem Tempel, den Hesekiel beschrieb, vor Augen? Kommen wir jetzt auf Hesekiel zurück. Aus dem Altar floss Wasser, das zu einem Fluss wurde. Dies ist ein Bild für Jesus. Schlagen wir Johannes Kapitel 7 zusammen auf. Johannes Kapitel 7, und ich lese den Vers 37 vor. Johannes Kapitel 7, ich lese den Vers 37 vor. Was wir wissen müssen, ist, dass Jesus hier auf dem Laubhüttenfest sprach. Das Laubhüttenfest war unter anderem ein Wasserfest. Hier ist, was Jesus in Johannes 7, 37 sagte. Am letzten großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und dies hat Jesus auf dem Tempelberg ausgerufen. Beim Laubhüttenfest gab es eine tägliche Handlung, die man die Wassertrinkzeremonie nannte. Ein Priester nahm Wasser aus dem Teich Siloa eigentlich, brachte es in eine goldene Flasche zum Altar. Und auf dem Altar waren zwei Schüsseln. In eine war Wein und in die andere goss der Priester das Wasser. Dann leerte der Priester oder die Priester, wie wir hier sehen, das Wasser und den Wein aus. Dann unter dem Altar waren zwei Durchlässe. Durch den einen floss das Wasser und durch den anderen der Wein. Und diese zwei Durchlässe kamen zusammen, sodass Wasser und Wein sich vermengten und vom Altar wegflossen, was man im Bild eigentlich nicht sieht. Es war ausgerechnet bei dieser Zeremonie, wo Wasser und Wein aus dem Altar liefen, dass Jesus rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Nun merken wir, was Jesus nicht sagte und was er eigentlich hätte sagen sollen, laut Hesekiel. Wenn jemand dürstet, soll er zum Tempel kommen, hätte er laut Hesekiel sagen sollen. Aber das sagte er nicht. Wenn du geistlichen Durst hast, komm zu mir. Anders gesagt, Jesus stellte sich als die wahre Erfüllung der Vorhersage von Hesekiel dar. Hesekiel zeigt uns den Typus. Jesus ist der Antitypus zum alttestamentlichen Tempel und seine Dienste. Nun, wenn du unsicher bist, ob ich hier biblische Lehre unterbreite oder nicht, und du darfst an meinen Worten zweifeln, dann lade ich dich ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. In der Offenbarung finden wir, wie Gott die Vorhersage von Hesekiel für den Tempel endgültig erfüllen wird. Ich lese aus Offenbarung 22. Offenbarung 22, wir fangen in Vers 2 an. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, breitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes, anders gesagt, der Tempel Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Nation, sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in diesem neuen Jerusalem, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jesus ist der neue Tempel. Johannes erwähnt bewusst, dass es im neuen Jerusalem keinen Tempel geben wird. Stattdessen werden wir das überwältigende Vorrecht haben, Gott selbst unter uns zu haben. Der Tempel war offensichtlich ein Bild, das vorschatten sollte, dass wir von Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Aber das ist nicht alles, was wir in der Offenbarung diesbezüglich finden. Er zeigte mir, ich lese aus Offenbarung 22, die ersten zwei Verse. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging, woher? Aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Kommen diese Worte dir irgendwie bekannt vor? Diese Worte lehnen sich an die Vorhersage Hesekiels. Der Strom, die Bäume, die Früchte, die Heilung. Die Offenbarung zeigt uns, wie die Vorhersage Hesekiels erfüllt wird. Das wird dann geschehen, wenn Himmel und Erde neu gemacht werden. Wir haben hier wieder ein Beispiel für Typus und Antitypus, was uns wiederum zeigt, wie das Wort von Paulus zu verstehen ist. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Gott hält seine alttestamentlichen Vorhersagen, aber nicht unbedingt in der Form, die die Israel-Theorie behauptet. Gott hält seine Zusage in einer veredelten Form. Und zwar nicht dank eines Gebäudes, sondern indem das Lamm, Jesus selbst, der Tempel ist. Gott hält seine Zusagen, aber nicht unbedingt in der Form, die er es im Alten Testament gab, sondern er veredelt sie. Die Realität ist, dass Gott selbst, der in uns und unter uns Menschen wohnen will, eines Tages selbst unser Tempel sein wird. Was für ein Vorrecht. So werden Gottes Zusagen in Erfüllung gehen. Was bedeutet das für uns heute? Viele sehen in der Vorhersage von Hesekiel lediglich eine Vorhersage über den Wiederaufbau eines Gebäudes am östlichen Ende vom Mittelmeer. Ich habe Verständnis für den Wunsch von Anhängern der Israel-Theorie, bibeltreu zu sein, und ich würdige ihren aufrichtigen Glauben. Aber diese Theorie ist eine Ablenkung. Die Geldspenden für den Wiederaufbau des Tempels, die Bemühungen, Israel zu unterstützen, sind alles gut und recht, aber sie lenken von einer wichtigeren Erfüllung dieser Vorhersage ab. Denkt bitte an die Worte des Petrus die wir am Anfang gelesen haben. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wir sind laut dem Apostel einzelne Steine in Gottes neuer Tempel, in Gottes neuen Tempel. In einem Tempel, in dem Jesus der Eckstein ist. Was ist dieser neue Tempel? Es ist der Tempel seines Leibes. Was ist sein Leib? Die Gemeinde. Unsere Aufgabe ist nicht, den Aufbau eines irdischen Tempels zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist, seine Endzeit-Advent-Gemeinde aufzubauen. Petrus sagt uns, wie dieser Aufbau funktioniert. Legt nun alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede ab. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborene Kindlein. Eine der ersten Aufgaben eines Nachfolgers ist, Jesus ähnlicher zu werden. Diese Ähnlichkeit wächst in uns, indem wir die Milch des Wortes trinken, indem wir unsere Bibel lesen, zu uns nehmen. Aufgrund dieser Aufgabe erwächst eben eine zweite. Kommt zu ihm als zum lebendigen Stein. Von den Menschen verworfen, aber bei Gott kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus. Das ist der Tempel. Zur heiligen Priesterschaft. Etc. etc. Die zweite Aufgabe ist Gemeindeaufbau. Hier ermutigt uns Petrus, Gemeinschaft mit anderen lebendigen Steinen zu pflegen, um den Leib Jesu, seine Gemeinde aufzubauen. So statt Zeit und Geld und Energie für den Wiederaufbau eines irdischen Tempels auszugeben, will Gott, dass wir unsere Bemühungen in dem Aufbau seiner Gemeinde hier und jetzt auf diese Erde setzen. Wenn du als ein Diakoniebesuch machst und jemand auf dem Weg Jesu ermutigst, dann trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du teilnimmst an der Sabbatschule und beiträgst zum Sabbatschulgespräch, dann trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du Gaben in den Gabenkorb legst, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du freundlich für die Gemeindeleitung betest, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Der neue Tempel ist Jesus und wir dürfen zum Aufbau seines Leibes, seiner Gemeinde beitragen. Ich möchte zum Schluss mit einer Illustration kommen. Der Anza Borrego Desert State Park in Kalifornien ist der zweitgrößte Nationalpark der Vereinigten Staaten. Er ist eine Wüste, von menschlichen Eingriffen nahezu unbeeinflusst. So sieht dieser Nationalpark aus. Gewisse Teile sehen wahrhaftig wüstenähnlich aus. Aber jeden Frühling gibt es Regen, meistens im März. Und dann blühen innert Tagen über 200 Pflanzenarten, und zwar für ein paar Wochen. Und sie blühen schnell, sie setzen ihre Samen frei und in der heißen Wüstensonne sterben sie bald wieder ab. So sieht die Wüste im März aus. Aber ab und zu gibt es einen sogenannten Superbloom. Und das geschieht, wenn überdurchschnittlich viel Regen in der Wüste fällt. Und dann blüht die Wüste wie ein Garten. Im Jahr 2017 gab es einen solchen Superbloom Meine Schwester konnte dann diese Wüste besuchen. Ihr Mann machte dieses Bild. Das ist ein Bild dafür, was Jesus durch seinen Geist und unsere Gemeinde in unserer dürstigen Welt machen möchte. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich lade euch ein, zu beten, dass viel Regen auf diese Gemeinde fällt. Denn aus dem Altar im Tempel von Hesekiel floss ein Strom hervor, der immer größer wurde, bis das ganze Jordantal befruchtet wurde. Das ist ein Typus für den Heiligen Geist, dass Jesus heute als der Spender des Wassers des Lebens durch diese Gemeinde in dieser Gegend tun möchte. Segnend und heilend möchte er hier in Zürich durch diese Gemeinde wirken. Israel lehnte seine sanfte Einladung ab. Wie steht's mit uns? Gott segne euch hier in Wolfswinkel, indem ihr Jesus ähnlicher werdet und diese Gemeinde aufbaut. Das ist mein Gebet in seinem Namen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir möchten im Gebet unser Leben dem Herrn übergeben. Unser Vater im Himmel, wenn wir auf uns schauen, sehen wir, wie schwach und gebrochen wir sind, wie sehr wir deine Gnade brauchen, bedürfen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir seine Vergebung. Wir sehen seine Großzügigkeit uns gegenüber. Und auf Jesus, unseren neuen Tempel, möchten wir schauen. Wir sind zusammengekommen, um gemeinsam dich anzubeten. Wir beten dich an, indem wir bitten, schenk uns deinen Charakter, schenk uns deine Gesinnung durch die kommende Woche. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.